Und heute geht es weiter mit dem zweiten Teil unseres spannenden Interviews mit Michael Vogler. Michael erzählt, was Mystik wirklich bedeutet und wie der Jakobsweg für ihn zu einem mystischen Lehrpfad wurde. Wir sprechen über seine eindrucksvollen Erlebnisse in der Stille der Meseta, seine unerwartete Verbindung zu Ameisen und die Einsicht, dass alles Leben miteinander verbunden ist. Außerdem verrät er, wie er die Lektionen des Jakobsweges in seine Arbeit integriert hat und warum der Camino für Führungskräfte und Unternehmen eine Quelle der Inspiration sein kann. Freut euch auf ein Gespräch voller wertvoller Impulse, spannender Geschichten und praktischer Tipps für alle, die sich auf den Weg machen wollen, sei es im Leben, im Beruf oder auf dem Jakobsweg selbst. Herzlich willkommen zum Jakobsweg. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Pilgern und denen, die es werden wollen, dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg zu gehen. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Oder wir machen eben zwei Podcast-Folgen aneinander anschließend. Ich finde das total spannend, jetzt hier gerade, wo wir angekommen sind in der Mystik des Jakobsweges, würde ich ganz gerne weitermachen. Und zwar hast du ein Buch geschrieben, das 2012 auch als Taschenbuch erschienen ist, mit dem Titel Der Jakobsweg als mystischer Lehrpfad vom tiefen Sinn des Pilgerns. Und du schreibst und beschreibst es auch sehr gut, dass die Mystik oft falsch verstanden wird. Jetzt muss man natürlich wissen, dass Mystik, wenn wir oberflächlich drauf schauen, schon eine sehr starke Deutungsunterschiede beinhaltet. Und wenn man wissenschaftlich mit dem Thema sich auseinandersetzt, natürlich ein ganz, ganz großes Feld geöffnet wird. Wie würdest du Mystik für jemanden definieren, der sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat? Wie würdest du das so erklären, dass ein Pilger, der aus Australien gehört hat, da gibt's was, einfach losläuft? Wie würdest du Mystik beschreiben?
Also zunächst einmal würde ich unterscheiden zwischen Mystik und Mystifizierung. Wir haben heute ein und Mythos vielleicht auch noch, das klingt so ähnlich, ist was ganz anderes, aber das wird alles miteinander vermatscht, sprachlich. Ja, okay, auch ein eigenes Thema. Also mystifizieren ist was ganz anderes. Mystik heißt direkte Schau. Das ist die Übersetzung. Man schaut auf das, das ist ein Prozess, in dem man auf das kommt, worum es wirklich geht im Leben. Und das ist ganz einfach. Ich bin, ja. Was heißt das? Ich bin sterblich. Ihr seht da, ne? Wenn mir damals, wo keiner unterwegs war, mir ist es so gegangen, dass ich gesagt habe, wenn ich jetzt hier umfalle mit einem Hitzschlag oder irgendwas, ja, kann man ja die Besinnung verlieren und ich sterbe da, dann findet mich 4 Wochen später irgendein Bauer. Was passiert dann? Na, gar nichts. Der Wind weht weiter, die Grillen zirpen, die Sonne scheint. Was fehlt? Gar nichts, ne? Und das sind, wenn man dann weiterdenkt, dann kommt man zur Frage, also was jetzt? Es geht nicht darum, dass ich hier bin und dass ich mir abends mein Bier habe und meine Chips oder so oder was auch immer, sondern es geht darum, was ich mache. Es geht darum, was uns aus uns hervorgeht, weil das bleibt. Und dann sind wir beim Begriff Seele. Wenn ich jetzt heute Nachmittag an den Baum fahre, was bleibt von mir? Mein Name wird verwehen, eben siehe Mesitta. Andererseits die Dinge, die wir tun, die wir sagen, die wir mit anderen besprechen, wo wir irgendwie, es geht um Wirkung. Ja? Welche Wirkung geht von dir aus? Und welche Wirkung geht über lange Sicht von dir aus? Und was für Werte hast du vertreten, damit du, ich sag jetzt mal auch was Negatives, ja, da, als Vorbild dienen wir alle und sei es als schlechtes Vorbild, ja, wie man es sicher nicht machen soll. Auch das ist ein Vorbild. Damit man vielleicht langfristiger etwas mitnimmt. Und meine Frau hat da mal was ganz Schönes gesagt. Ja, das ist, es geht darum, dass man im Kopf hat ein Bild, wenn wir über einen Sandstrand gehen, kennen wir alle, wir waren alle schon mal am Meer, und zwar dort, wo die Wellen hinschlagen. Ja, dann gehst du da drüber, machst eine Fußspur. Dann geht eine Welle drüber, dann ist nur noch eine Mulde da, dann geht die zweite Welle drüber, die Mulde ist weg. Kein Mensch könnte ahnen, dass da jemals irgendjemand unterwegs war. Aber, und da sind wir in der Welt der Physik, es gibt keine Macht der Welt, die die Sandkörner wieder in die ursprüngliche Position bringen kann. Und diese, ja, Mystiker, egal welcher Religion, sie zeichnen sich auch aus durch dieses Lächeln. Ne? Warum lächeln sie? Weil sie auf die Wirkung schauen. Und weil sie drauf schauen, dass etwas Positives aus ihnen hervorgeht. Und da kann man sich irren. Und wir wissen auch nicht, wie das Leben in 50 Jahren sein wird oder in 500. Natürlich nicht. Aber wir können uns bemühen. Oder wir denken, wie es heute üblich ist, kurzfristig. Ja, was ist mein Nutzen in den nächsten 5 Minuten? Was zahlst du mir? Ja, wie viel Bier kriege ich dafür? Bier ist für mich so eine Standardeinheit. Ja? Also nicht, dass ich so viel Bier trinke. Ich komme aus Bayern und das ist
da gilt Bier als die Maßeinheit. Das ist ein schönes Bild, das du gerade beschrieben hast. Warum die Mystiker lächeln, sie schauen auf die Wirkung. Das heißt, die Wirkung, wenn ich lächelnd durch die Welt gehe, habe ich eine andere Wirkung, wie wenn ich mit dem Gegenteil durch die Welt gehe.
Und wenn ich auf die Wirkung schaue, dann kann ich leichter lächeln, auch andersrum, ja? Weil ich sehe, also da wird was Positives drauf. Das Lächeln ich habe ja lange als Berater und mein Leben lang als Berater und Coach gearbeitet. Das Lächeln im Gesicht des anderen. Dass das Leben für den anderen ein bisschen leichter wird. Das ist geistige Ernährung. Also da sind wir, man kann es ganz einfach ausdrücken, aber das ist tiefste Mystik in Wirklichkeit. Worum geht's?
Welche spirituellen Erkenntnisse hast du während deiner Pilgerreise gewonnen? Sind die Aha-Erlebnisse, das heißt, die Erkenntnisse sofort gekommen, oder haben sie dich langsam und sanft in ihren Bann gezogen?
Es ist langsam, wir reden jetzt von 84, ja, das ist langsam gegangen. Ich war ja als Wissenschaftler unterwegs, habe Muscheln und ähnliche Symbole total verweigert, weil ich war ja Wissenschaftler und kein Pilger. Ich habe alle diese Dinge noch nicht gewusst, das muss ich auch dazu sagen. Und dann ist mir, also abgesehen von diesen Erlebnissen in der Mesitta, ist mir plötzlich etwas aufgefallen, was ich mache. Ich sitze da, also habe wieder in der Mesitta, in der Pampa übernachtet, sitze da und frühstücke und füttere die Ameisen, die da um mich herum sind. Und ich rede mit ihnen. Und das ist mir zunächst einmal gar nicht aufgefallen. Und dann aber irgendwann mal schon. Und das war ein ganz tiefes Empfinden, das sind meine Brüder. Es war, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil du kannst nicht am Weg sitzen und da kommt keiner vorbei. Also ich habe tagelang keine Bilder gesehen damals. Und ich habe einen richtigen Schock bekommen. Ich habe erzählt, ich hab mir gedacht, wenn ich das zu Hause jemandem erzähle, dann kommen die Freunde mit der weißen Jacke mit den langen Ärmeln. Und habe 10 Jahre gebraucht. Also ich hatte ja auch niemanden, der mir darüber was erzählt. Deswegen ist einer der inneren Gründe, warum ich auch diese Gruppen leite, weil das will ich erzählen. Ne? Okay, aber und dann habe ich es meiner Frau erzählt und oh Wunder, sie hat mich nicht einsperren lassen. Sie war die Erste. Heute erzähle ich die Geschichte. Ja, ich habe mit Ameisen geredet und hinterher ist mir dann klar geworden, hey, Franz von Assisi, von was redet der? Ist doch das. Dieses da in der Meseta sitzen und völlig auf dich alleine gestellt sein, um dich herum so gut wie nichts. Und dann hast du das einzige Lebewesen, ist eine Ameise. Und du redest mit ihm. Natürlich redest du mit ihm. Und das ist keine Form von gesteigerten Irrsinn, sondern das ist das Anerkennen im Hintergrund, dass alles Leben voneinander abhängt.
Ja,
Und das ist
es ist auch so diese Erkenntnis, wenn man lange unterwegs ist auf dem Jakobsweg und so die erste Zeit alles Weltliche irgendwann ausgedacht ist, weil die fünfte oder die zehnte Wiederholung den Gedanken dann irgendwann uninteressant macht, plötzlich weniger gedacht wird und das gleichzeitig einhergeht, zumindest war das auch bei mir so, dass ich dann plötzlich gedankenlos war, ohne dass es mir überhaupt aufgefallen ist. Das heißt, es waren keine Gedanken mehr da und ich war einfach präsent, ich war einfach da, ich war eins mit der Landschaft und ich war eins mit dem Weg, mit dem, was außenrum passiert, die Vögel. Die Schnecken auf einem Baumstamm, wie sie langsam dahin kriechen und so wie bei dir die Ameisen. Man fühlt sich eins mit dem, was einen umgibt. Und das wird dann ab einem bestimmten Moment auch normal, dass man das so wahrnimmt und so für sich auch empfindet. Das ist spannend.
Genau. Also zu meinen Geschichten gehört auch, dass ich, wie ich das erzähle, du hast mich nach der Mystik gefragt. Also so, dass ich so eine lockere Definition habe, so ist es, das kriege ich nicht hin. Also schon gar nicht aus dem Ärmel. Aber ich sage immer, du fängst an, du gehst über die Pyrenäen, du gehst durch Navarra, du gehst durch die Rioja und da siehst du eine Blume am Wegrand, die kennst du nicht von zu Hause. Und du würdest sie nicht pflücken, weil was machst du denn damit? Ja? Du schaust sie an, du riechst vielleicht dran, du machst vielleicht ein paar Fotos, aber du lässt sie stehen. Das ist so, das im Hier und Jetzt leben. Das ist das, was der erste Teil macht. Dann kommen diese Geschichten in der Meseta, von denen wir gerade reden. Ne? Und da kommt Galizien. Plötzlich ist alles wieder grün und damals war es wirklich nass. Also da sind die Stollen an den Schuhen geklebt und da der Weg war fürchterlich. Du hast gar nicht mehr gehen können, weil das hat alles am Schuh gepickt, du hast keinen Grip mehr gehabt, nichts. Und ist heute anders, heute geht's gut. Und auf einmal siehst du wieder eine Blume am Wegrand. Kennst du nicht, nie gesehen. Schön. Und dann schaust du hin und dann siehst du nicht nur die Blume, sondern du siehst die Biene, die auf der Blume sitzt. Du siehst auf einmal, also sehen in Anführungszeichen, ja, du erkennst, oder ja, nach diesen ganzen Erlebnissen, die Blume kann nicht ohne die Biene und die Biene kann nicht ohne die Blume. Und das ist etwas, was mich wirklich mein ganzes Leben dann auch durchzogen hat. So einfach das klingt, aber das ist eine, hinterher habe ich dann gelernt von meinem Freund da, der sich da ausgekannt hat, das ist eine mystische Einsicht. Alles hängt mit allem zusammen. Mein Doktorvater hat damals gesagt, solche Sachen darf ich nicht schreiben, weil das ist nicht Wissenschaft. Ich habe solche Sachen dann trotzdem so ein bisschen, also nicht das, aber ähnliche Dinge. Alles hängt mit einem zusammen, das darf ich nicht schreiben. Ne? Ich habe dann trotzdem so Vernetzungen und Verflechtungen reingebracht. Jetzt nicht die Mystik. Das wär zu viel gewesen. Aber
Aber das ist auch ein schönes Bild. Ich sehe plötzlich nicht nur eine Blume und eine Biene auf der Blume, sondern ich sehe den Zusammenhang. Ich kann erkennen. Ich sehe etwas und erkenne einen Zusammenhang, der größer ist wie Blume, Biene. Dass beide voneinander abhängig sind, dass beide sich brauchen, sich gegenseitig unterstützen. Und dadurch, nach der Biene kommt der Honig und dann kommt das Lebensmittel. Das heißt, das Bild wird größer wie das, was ich sehe.
Und noch viel später ist mir dann aufgefallen, dass diese Dinge, diese Zusammenhänge, das ist die unsichtbare Welt. Dass die voneinander nicht ohne, dass die alleine nicht existieren können, kann ich in dem Moment nicht sehen. Ich sehe zwei Menschen da und die reden miteinander. Ich kann sehen, dass der eine die Hand hebt und dem anderen eine runterhauen will. Aber ich sehe die Gefühle nicht. Die Gefühle sind aber entscheidend, dass es da zu diesem Streit kommt oder fallen sie sich in die Arme. Es ist egal was. Aber da sind Gefühle dahinter. Und ich finde es wahnsinnig spannend, dass Gefühle jetzt gerade sogar in der Managementliteratur plötzlich oder in der Wissenschaft plötzlich taucht dieses Thema auf. Das war doch vor ein paar Jahrzehnten ein absolutes No-Go. Also wir haben da Indikatoren quer über die gesamte Wissenschaft, die zeigen, wir sind auf der Suche und da gibt es auch ganz positive. Ja, Gott sei Dank.
Michael, vielleicht machen wir da gerade noch mal einen kleinen Umweg in deine Zeit, als du als Berater für Organisationskulturen auch beruflich tätig warst. Die wissenschaftliche Arbeit für dich auf dem Jakobsweg oder über den Jakobsweg, all das, was wir jetzt gerade auch gesprochen haben, das entwickelt sich ja im Menschen auch im Laufe der Zeit und irgendwann fließt es in deinen Alltag mit ein. Wie hat deine wissenschaftliche Arbeit über den Jakobsweg dann deine Arbeit als Berater in Organisationsstrukturen und Organisationskultur beeinflusst?
Die wissenschaftliche Arbeit eigentlich nicht. Ich habe mich ganz ehrlich jahrelang nicht getraut. Also ich bin vom Beruf Unternehmensberater, aber da versteht man immer Leute, die mit Betriebswirtschaft arbeiten. Ja, das habe ich nicht gemacht, sondern mein Thema, wie du richtig sagst, waren Organisationskulturen. Und ich bin ein Spezialist dafür, wie man solche Kulturen verändert und wie man die Menschen mitnimmt und wie man da tun muss. Also das ist ziemlich tricky. Aber okay, das habe ich also mehrere Jahrzehnte gemacht. So, jetzt habe ich dann die Frage vergessen.
Das ist, du bist schon der Frage, den Einstieg hast du ganz gut schon erklärt. Es kommt ja dann irgendwann der Zeitpunkt, wo sich das nicht mehr trennen lässt. Das heißt, deine Einsicht, deine Erfahrungen auf dem Jakobsweg, deine Meseta-Erfahrung prägt dich persönlich auch unwissend im Unterbewusstsein. Dann bist du als Unternehmensberater tätig, nicht als klassischer Unternehmensberater, sondern schaust dir die Strukturen an. Also ähnlich wie wir vorher von der Biene und der Blume gesprochen haben, wird es plötzlich etwas größer oder wird es größer als das, was du siehst. Und diese Erkenntnis, die du auf dem Jakobsweg bekommen hast, beeinflusst ja auch unbewusst dein persönliches Tun und Handeln. Und dann wieder zurückkommend, dein Tun und Handeln als in der Unternehmensberatung beziehungsweise in Organisationskulturen für Unternehmen.
Ja, okay, jetzt habe ich es wieder. Danke. Danke für die Hilfe. Also die Frage war, die ursprüngliche Frage war, wie die wissenschaftliche Arbeit mir da geholfen hat. Also gar nicht. Ja. Das waren eher diese Einsichten. Und da sind wir wieder bei der Blume und der Biene. Also ich habe ein Coaching mit jemandem und dann schaue ich in diese Richtung. Oder ich soll ein Team entwickeln und dann schaue ich, wohin, ich sag das, ich drück so aus, also ich habe da Werkzeuge dann auch entwickelt, aber wohin will denn die Energie? Sind die Leute zornig? Sind sie, was ist da? Und dann versuche ich, auf dieser Grundlage versuche ich dann immer auf das Menschliche zu gehen. Also das, wo wir alle gleich sind. Und da können wir uns auch verstehen, ne? Egal, was jetzt gerade ist. Und von dort aus dann die Geschichte, was immer das ist, aufbauen. Also mit Gefühlen arbeiten. Ich sag manchmal, ich spreche als Berater, spreche ich eigentlich nicht mit dem Großhirn. Ich gebe dem Großhirn Futter, indem ich irgendwelche Theorien erzähle. Aber in Wirklichkeit spreche ich mit dem limbischen System. Das heißt mit der Gefühlswelt. Und suche, es klingt jetzt wahnsinnig kompliziert. Aber ja, es geht um die Biene und die Blume. Also du hast dein, also die Leute kommen und haben das Gefühl, sie sind unterdrückt und sie haben keine, sie, ihr Leben hat keinen Sinn mehr, solche Dinge. Und die Arbeit hat keinen Sinn und sie leiden nur. Und da muss man halt schauen, wo ist dein Spielraum? Wie gehst du mit dir selber um? Ja, was wir Berater da machen, ist eigentlich Psychotherapie, nur dürfen wir es nicht so nennen, sagen. Ich bin kein Psychotherapeut, aber meine Grundlage ist der Jakobsweg. Ja. Also diese Einsichten, worum geht es am Menschen? Ein Mensch braucht Gemeinschaft, er braucht Eingebundenheit, er braucht Bestätigung. Ja, und in wie vielen Unternehmen wird mit dem gesunden Tritt in den Arsch gearbeitet oder mit Kündigungsdrohungen und ähnlichen Sachen. Und Bestätigung kriegst nie. So nach dem gut bayerischen Motto, nicht zusammengeschissen ist, klopft nur. Ja. Ja, so kann ein Mensch aber nicht leben. Und dann findet man, wenn man gemeinsam, wenn man gut reinhört in die Biene, ja, dann findet sich auch ein Weg, wie man da herauskommt. Und das habe ich nicht nur mit Individuen gemacht, sondern auch mit Riesenunternehmen. Also, das
Ja,
sind
in den Unternehmen ist es ähnlich. Also die ganzen Organisationsstrukturen sind ja auch ein Gebilde, das sich ständig verändert oder ständig verändern kann.
genau, es ist ein Organismus, so genauso wie du und ich. Und wenn wir alle zum Beispiel Gemeinschaft brauchen, dann sucht der Organismus das auch. Und wenn er es nicht findet, geht er in die Opferhaltung und geht in die Verteidigung und findet Schuldige. Und dann ist natürlich, dann sind wir bei 0 Grad Kelvin, dann ist aus. Also sowas war immer meine Arbeit. Ja. Die Sicherheit, also was hat das jetzt noch tiefer mit dem Jakobsweg zu tun? Ich habe oft gegen sämtliche Regeln in der Beraterbranche verstoßen, weil mich das nicht interessiert hat. Woher habe ich diese Sicherheit gehabt? Durch die Erlebnisse am Jakobsweg.
Ja. Das ist einmalig, weil diese Erlebnisse auf dem Jakobsweg, die Erfahrungen, die du gemacht hast, ja für dich so real und so wirklich waren, dass sie wirklich auch zu der Überzeugung geführt haben, die du dann letztendlich weitergegeben hast.
Ja, und ich weiß nicht, ob ich dir das geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob es steht, glaube ich, auf der Homepage nicht. Aber ich bin dann, so vor ein paar Jahren, bin ich dann Projektleiter geworden hier in unserer Stadt und habe ein Projekt entwickelt. Also der Bürgermeister hatte die Idee gehabt, eine Stadt des Miteinanders zu werden. Ja. Also okay. Und Politik und Miteinander, okay. Aber ich habe dann gesagt, also wenn wir eine Stadt des Miteinanders machen wollen, dann brauchen wir die spirituellen Führer, ich habe es genauso gesagt, der Stadt an einem Tisch. Nächster Punkt, ich habe mich bei allen Priestern eingeladen und gesagt, ja, habe tolle Gespräche geführt, durch super Typen kennengelernt, ja. jenseits aller Vorurteile über Religionen und so sehr tiefe Gespräche teilweise gibt. Dann hatten wir Glück, eine Ausstellung von einem Maler, der interreligiöse Kunst macht, sollte in der Moschee stattfinden. Und dann habe ich gesagt, okay, das verstecken wir jetzt nicht da hier in der Moschee in Tullenburg, die niemand kennt, sondern da machen wir alle gemeinsam was und hol die alle zusammen. Und diese Gruppe gibt es seit 5 Jahren. Sie nennt sich die spirituellen Brückenbauer. Und es ist enorm, was mit mir dann gar nichts mehr zum Teil zu tun hat, wie da auch theologisch untereinander gesprochen wird. Wir sind Freunde geworden, über alle religiösen Grenzen weg. Und unlängst hat die evangelische Pastorin, da hatten wir Besuch von kirchennahen Leuten, das ist egal, aber wir hatten Besuch so von 30 Leuten und da hat die Pastorin gesagt, dass ihr wichtigster Berater, theologischer Berater, ich bin ja kein Theologe, ne? Aber ihr wichtigster theologischer Berater ist der Imam. Ja.
Ja.
Wir machen auch keinen interreligiösen Dialog, das ist mir wichtig. Also da sind wir auch wieder bei der Blume und der Biene. Sondern die haben alle denselben Job. Die haben eine Gemeinde. Die haben es mit Nöten zu tun. Die haben das alles dasselbe. Und war auch nicht meine Idee, sondern die Idee vom orthodoxen Pfarrer damals, der gesagt hat, hey, wir zu den anderen, zu den Kollegen, wir wissen doch gar nichts voneinander. Was ist? Warum treffen wir uns im Rathaus? Na, egal, neutraler Boden, ja. Warum treffen wir uns im Rathaus? Wir wissen nichts voneinander. Treffen wir uns doch jeweils bei einem anderen von uns und jeder erzählt ein bisschen was uns von seiner Religion, Interpretation, Geschichte weiß. Das war für alle hochspannend.
Das glaube ich. Das glaube ich.
Wir sind über Covid gekommen, ohne Probleme, als Gruppe. Und ja, es wollte ProSieben schon einen Film über uns drehen, das ist dann nichts geworden, leider. Aber die von ProSieben in Frankfurt sitzen, die, glaube ich, die haben gesagt, sowas gibt's nirgends. Also dass derartig zusammengearbeitet wird.
Ja, weil natürlich auch die Menschen mit ihren Sehnsüchten, unabhängig von Religionen, die gleiche Sehnsüchte haben und die gleichen Hoffnungen miteinander verbindet. Das ist das verbindende Element. Ja.
Das ist die Brücke. Ja.
Michael, mich würde noch ein Punkt interessieren. Du hast vorhin erzählt, als du in deinen jungen Jahren wissenschaftlich unterwegs warst und die Erfahrungen vom Camino, du hast dich nicht getraut, die Erfahrungen zu leben. Ich würde gerne für die jüngeren Hörer vielleicht von dir noch die Frage beantwortet bekommen oder einen Tipp bekommen, weil die Frage sehr, sehr häufig kommt, wie lässt sich dann das, was ich auf dem Jakobsweg erlebt habe, also meine persönliche spirituelle Erfahrungen auf dem Camino, wie lässt sich das in die Arbeitswelt übertragen? Das heißt, in den heutigen Generationen findet ein Wechsel statt. Sie wollen nicht das, was sie erlebt haben, verstecken und wollen so weitermachen, als wäre nichts gewesen, sondern sie wollen das, was sie auf dem Jakobsweg als Erfahrung gelernt haben, wollen sie in ihre Arbeitswelt übertragen. Welchen Tipp würdest du den Menschen, was das anbelangt, mit auf den Weg geben? Wie kann man das machen?
Ich sag einfach mal kurz was und dann das Längere. Das nicht vergessen, bei sich selber bleiben und diese Einsicht nicht verraten. Oder diese Einsichten, das können ja durchaus auch verschiedene sein. Rückgrat behalten. Das ist jetzt nichts spezifisch Jakobsweg-mäßiges, aber es verlangt wirklich Mut. Es geht um Miteinander, es geht um Gemeinsamkeit, ne? Alle Menschen sind gleich und so. Es geht um ein universalistisches Verständnis der Welt generell. Und und sich da dafür einsetzen, in einer vernünftigen Weise, dass das auch weiterwirken kann. Also unser der Grünen-Chef von Österreich hat Vizekanzler hat unlängst einen Satz gesagt, der ganz interessant war. Da ging natürlich ist er gefragt worden in einem Interview nach den Klimaklebern und da hat er gesagt, inhaltlich ist er durchaus dafür. Ja, da gibt's gar nicht so viele Widersprüche von seiner Seite. Aber man erreicht nichts, wenn man Menschen nervt. Also da haben wir den Teil von der Wirkung.
Ja. Aha, okay. Das war dann für dich in deiner Zeit auch der Punkt. Wenn du die Menschen nervst, dann werden sie vom Jakobsweg nichts mehr hören wollen. Wenn du
nein. Also, du hast das so direkt gemeint.
Ja, genau. So wirklich direkt.
Ganz direkt. Okay, dann komme ich von der anderen Seite. Es gibt ein Phänomen, das in Korea witzigerweise institutionalisiert ist, aber auch, ich habe gehört, dass es auch in Deutschland ganz wichtig ist, dass man in sein Curriculum, ins Bewerbungsschreiben, reinschreibt, dass man Jakobspilger ist.
Das in Spanien ist das bei jeder Bewerbung inzwischen mit dabei. Das ist faszinierend.
Ja. Und ganz ehrlich, ich meine, ich bin ein Einzelunternehmer, aber wenn ich jemanden anstellen würde und der schreibt mir sowas rein, dann was weiß ich dann? Dann weiß ich, das ist jemand, der durchhalten kann. Mhm. Das ist jemand, der ein Ziel verfolgen kann. Also Ziel meine ich jetzt nicht spirituell, sondern einfach, der sagt, ich gehe da hin und ich mache das. Der auch Widrigkeiten bestehen kann und der mit Konflikten, der ein Potenzial zumindest hat, mit Konflikten umzugehen. Auch eine Resilienz gegenüber eigenen individuellen Widerständen, die natürlich jeder von uns auch mal durchlebt, der wäre für mich sofort interessant. Nicht, weil ich den Jakobsweg kenne und weil ich was weiß drüber, sondern weil ich solche Konnotationen sofort mitlaufen hätte. Also das wäre jetzt mal eine ganz einfache Antwort. Mhm. Und dann, das nächste ist etwas, was über die Jahrhunderte immer so war. Also das habe ich gemeint mit bei sich selber bleiben und Nerven behalten, sich nicht korrumpieren lassen von dieser Kurzfristigkeit, die uns umgibt, sondern auf das Ganze eigentlich schauen, ja, in einem mystischen Sinne, also wie man es eben gelernt hat. Und wenn man über die Jahrhunderte schaut, dann sieht man, dass diejenigen, die zurückgekommen sind, fast immer zu den Honoratioren der Stadt oder des Ortes gehört haben. Das ist eigenartig, ja. Mhm. Nicht, weil die Leute so religiös waren. Der Jakobsweg, also die Pilgerfahrt, das war damals wie Kuoni oder sowas. Andere Reisen hat es ja nicht gegeben. Also man darf das nicht überinterpretieren. Ja? Aber die sind zurückgekommen mit diesem Wissen, mit diesem Blick auf das, was zwischen Biene und Blume ist und haben auf die Menschen so geschaut. Und da sind sie wichtig geworden für die anderen. Und diesen Blick, der ist ganz entscheidend, dass man den mitnimmt und sich nicht korrumpieren lässt, weil da wird auch ständig am eigenen Ast gesägt. Also ich habe da Jahrzehnte Erfahrung.
Das heißt, du würdest den Leuten empfehlen, das, was sie unterwegs erlebt haben und was sie an Erfahrung gewonnen haben, in die Arbeitswelt insofern mit einfließen zu lassen, dass sie die Gabe, die sie dort erfahren können oder die sie unterwegs für sich lernen, ganz bewusst auch weiterleben.
Ja.
Da geht es weniger darum, viel über den Jakobsweg zu erzählen, sondern eher darum, die Erkenntnisse, die man gewonnen hat, die Anschauungen, dass man die weitergibt beziehungsweise in seine Arbeit einfließen lassen kann.
Wirksam werden lässt.
Ja? Wirksam werden lässt, ja.
Ich meine, das weiß jeder, der den Jakobsweg gegangen ist oder der so ähnliche Erlebnisse hat, am Berg oder sonst wo. Es ist schwer, das zu erzählen.
Ab einem bestimmten Moment hört keiner mehr zu.
Ja, also du kannst mal eine halbe Stunde Bilder zeigen, also Leuten, die keine Ahnung haben. Da tun wir jetzt als Pilger, tun wir uns da schon leichter, ne? Weil da ein Grundverständnis da ist. Aber du kannst es Leuten nicht erzählen. Also ich meine, wir können auch nur drüber reden, über genau diese Themen, weil wir beide wissen, wovon der andere auch redet. Ja? Und deine ganze Community weiß, wovon die Rede ist. Ja? Und deswegen finde ich das super. Aber ich würde mich nicht auf den Marktplatz stellen und das rausbrüllen.
Ja, es würde keiner verstehen. Oder nicht viele.
Ich gar würde mich.
Michael, jetzt bist du nicht auf dem Marktplatz unterwegs. Kommen wir quasi jetzt so zum letzten Teil unseres längeren Gespräches, sondern du organisierst auch nach wie vor. Du warst dieses Jahr auch schon unterwegs, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, die Reise kommt, glaube ich, noch. Du organisierst Pilgerreisen auf dem Jakobsweg, beziehungsweise bist als Reiseleiter. Du bist als Reiseleiter für den Jakobsweg oder auf dem Jakobsweg unterwegs. Was möchtest du deinen Mitreisenden vermitteln, wenn du auf dem Jakobsweg unterwegs bist?
Sehr gute Frage. Ich habe einen eigenen Stil entwickelt da. Also das sind ja Busreisen, ne? Mit Wanderungen dazwischen, aber es ist nicht die Wanderreise, wo der Bus begleitet. Und mein Ziel ist es von Anfang, das mache ich seit 95, das nur also auch zur Information. Mein Ziel ist es immer, diese Leute, die da sich nicht zutrauen zu gehen oder das einfach nur sehen zu wollen oder keine Ahnung, möglichst nahe an das Erlebnis vom Pilger heranzubringen. Wohlwissend, dass sie natürlich jetzt in unserem Sinn keine Pilger sind, ne? Weil das muss schon gehen. Also
es gibt auch Menschen, die eben gar nicht mehr gehen können, wo einfach auch aufgrund körperlicher Gebrechen es eben nicht möglich ist, 4 oder 6 Wochen am Stück zu Fuß zu gehen.
Also, ja, also heuer hat es keine Reise gegeben, aber wann war das letztes Jahr? Da hatte ich eine Reise. Und da steigt jemand aus, 93 Jahre alt, aus dem Flieger und muss von zwei Seiten gestützt werden. Ich krieg einen Schweißausbruch und denke, wie machen wir das? Und kurz und gut, im ersten Hotel haben sie mir dann erzählt, dass mal ein Rollstuhl gemietet worden ist und das habe ich dann organisieren können mit der Agentur. Und dann ist der alte Herr, hat fast alles, also Bergwanderungen konnte er nicht mitmachen, da ist ein Bus geblieben. Aber er konnte alles mitmachen und ansonsten. Und er war glücklich, dass ihm das noch gelungen ist. Und also von wegen Leute, die nicht mehr gehen können, aber ich habe teilweise auch junge Leute. Ich versuche halt, meine Mitreisenden dann möglichst nahe an dieses Erlebnis zu bringen. Und die normalen Gruppenreisen am Jakobsweg, da gibt es zwei Typen. Das eine ist, wir schauen uns die Monumente an. Und das andere ist, wir wandern jeden Tag ein Stück. Aber beides, auch wenn ich halt jeden Tag 2 Stunden gehe, das ist nicht der Jakobs. Und dann sitze ich wieder im Bus und dann der Busfahrer ist am Ende von den 2 Stunden, hat die Feldküche aufgebaut. Das ist alles was anderes. Ja. Das sind Formen, bestimmte Formen von Tourismus. Und ich habe diese Art entwickelt und und ich freue mich sehr. Also nächstes Jahr habe ich wieder eine Reise mal angekündigt. Die Agentur, für die ich arbeite, hat den Aspekt der Spiritualität deutlich verstärkt. Ja. Weil ich glaube auch für dieses Reisegeschäft, also dieser reine Tourismus, Besichtigungstourismus, das Konsumieren von auch vom Jakobsweg, das ist nicht mehr so das Thema. Auch da wollen die Leute mal wissen, was erfährt man da, wie ist das, was kann mir das bringen, auch wenn ich es nur höre, wenn ich es gar nicht selbst da 1000 Kilometer gehe oder wie viel auch immer.
Wie wirken sich für dich die Reisen aus? Also wenn du die Reisen mit Gruppen durchführst, auch die spirituellen Reisen, die jetzt neu oder von der Konzeption neu angedacht sind, wie wirkt sich das auf dein eigenes Leben und deine eigene Perspektive aus heute?
Also erstens mal lerne ich von Mitreisenden wahnsinnig viel, weil ich habe immer wieder Spezialisten, von dem einen der Spezialisten für Mystik habe ich schon erzählt, aber ich hatte mal jemanden dabei, Spezialist für mittelalterliche Glasfenster, wie die gemacht worden sind, wusste man über Jahrhunderte nicht, und so weiter und so weiter und so weiter. Und also ich lerne wahnsinnig viel. Und dann ist es ist einfach eine Freude zu sehen, wie Menschen auf einmal, die gar nicht darauf vorbereitet sind, weil das ist ja bisher nirgends drin gestanden, was sie da erwartet, dass sie dann nachdenken und teilweise über Jahre mit mir Kontakt halten. Warum? Weil das bei ihnen angekommen ist. Ne? Das ist sicher nicht bei allen so, aber es gibt doch, das sehe ich aus den Bewertungsbögen, die ich dann immer kriege, also es sind doch sehr viele, die da was mitnehmen, mehr oder weniger. Und dreimal ist es mir in den Jahren passiert, dass ich mit einer Gruppe irgendwo stehe und wieder was erkläre und dann heißt es, plötzlich ruft jemand, ja, und denk mal, jetzt. Und dann kommen irgendwelche Gestalten mit dem Rucksack. Ja, wir waren letztes Jahr mit Ihnen, oder wir waren vor 2 Jahren mit Ihnen. Das ist genau so, wie Sie es erzählt haben. Sind unterwegs und wir treffen uns zufällig. Das ist dreimal passiert in den Jahren. Mhm. Das sind schon Hits, ja. Ja, das ist das Lächeln im Gesicht des anderen, das Verstehen, ja, die Neugier von Gruppenteilnehmern dann, davon ernähre ich mich seelisch. Ja, ich sag's. Mhm.
Sehr schön.
Reich wird man dabei ja nicht, aber ich ernähre mich seelisch davon. Ne?
Ja, lieber Michael, ganz, ganz zum Schluss die allerletzte Frage. Wenn Menschen den Jakobsweg gehen wollen zu Fuß und sich nicht trauen, den Weg zu gehen, welchen Tipp würdest du ihnen geben?
Du hast gute Fragen. Sich an das gute alte amerikanische Sprichwort halten, just fucking do it. Also sich einfach einzulassen, reinhauen. Der Toni Innauer, also Skisprung, Skiflugweltmeister, ist schon länger her, wie der seinen ersten Weltmeistersprung bei einer Skiflugschanze gemacht hat, kommt er runter, er fliegt und er hört gar nicht auf zu fliegen und so weiter und bumm, Weltmeister. Setzt auf und ist Weltmeister. Und die Journalisten stürzen sich auf ihn und sagen, wie hast du denn das gemacht, Toni? Da oben, das weiß ich von ihm selber übrigens, da oben der Baldur Breimel, das war sein Trainer, der ist zu dir gekommen und hat dir noch was ins Ohr gesagt. Der Tonina hat gar nicht gewusst, wovon, was die haben gesagt, ach so, ja. Ach so, was er gesagt hat. Hau dir oben, was geht. Also, einfach über den Schatten springen und es probieren. Du kannst überall, wenn du Probleme hast, du wirst überall versorgt. Es gibt in jedem kleinen, du weißt es auch, Peter, es gibt in jedem kleinen Kaff gibt's eine Apotheke, es gibt überall Ärzte, es gibt einen Bus, man kann es jederzeit abbrechen, man kann überall bleiben, wenn man ein Problem hat, Blasen zum Beispiel, schwer. Wobei mit den heutigen Schuhen ist das jetzt weniger das Thema wie früher, aber trotzdem, das kann passieren. Man kann krank werden und so weiter. Und man kann es jederzeit ja auch wieder abbrechen, also wenn es gar nicht mehr geht. und es passiert einem nichts. Also ich lese, ich höre immer wieder von natürlich lese ich auch von solchen Ängsten. Auch speziell was Frauen betrifft, kann man das als Frau alleine machen. Ja, inzwischen sind prozentuell mehr alleinreisende Frauen unterwegs als Männer. Ja. Es gibt die Guardia Civil, die so gefürchtet war. Das war für uns damals, wie ich in Spanien studiert habe, wirklich auch der Horror. Die sind sowas von freundlich. Die fahren Patrouille entlang des Jakobswegs und schauen sich jeden Pilger an, ob es irgendein Problem gibt. Sind unfassbar freundlich, sind sofort da bei der kleinsten Kleinigkeit. Es gibt auch eine spezielle App, da brauchst du nur auf den Knopf drücken, bist mit der Polizei verbunden. Für Spanien. Ne? Also es ist eine, du bist wirklich eingepampert und sicher. Das ist keine Expedition auf den Himalaya oder zu den Quellen des Kongo oder so.
Also kurz zusammengefasst, einfach machen, mutig sein und einfach losgehen.
Über den Schatten springen und machen.
Über den Schatten springen, nicht über die Spielschanze, aber über den eigenen Schatten springen. Das schafft jeder. Lieber Michael, herzlichen Dank für den wunderbaren Austausch über den Jakobsweg, über die Historie, den Ausflug in die Geschichte, den Austausch über die Mystik, über deine Erfahrungen mit den Ameisen, über deine Gespräche auf der Meseta. Vielen, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch für deine Offenheit. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören und wiedersehen. Ich wünsche dir eine schöne Woche und buen camino.
Dir auch, Peter. Ganz lieben herzlichen Dank. Das war sehr spannend für mich. Es ist auch für mich ja immer eine Gelegenheit, Dinge zu reflektieren. Und wenn ich jemanden Kompetenten gegenüber habe, der mir dann solche Fragen stellt, dann muss ich auch nachdenken. Und das war wirklich sehr interessant auch für mich. Danke dir und ja, es wäre toll, wenn wir das Gespräch weiterführen können.
Alles Gute. Buen camino.
Buen camino.
Wenn auch du jetzt den Jakobsweg besser kennenlernen und dich gezielt mit mir gemeinsam auf dein Abenteuer vorbereiten möchtest, dann werde jetzt Teil des kostenfreien Buen Camino Clubs. Warum das für dich wertvoll ist? Weil du so viel einfacher und schneller vorbereitet bist und die Möglichkeit hast, dich live mit mir und anderen Pilgern auszutauschen. Der Buen Camino Club gibt dir die Sicherheit, dass deine wichtigsten Fragen beantwortet sind. Außerdem kannst du dort ganz konkret von meinen Erfahrungen profitieren. Unter anderem findest du dort alles, was du brauchst. Zum Beispiel die Zugänge zu unseren Communities, wie du Teil unserer kostenfreien Jakobsweg-Community wirst und so wertvolle Einblicke und Unterstützung bekommst. Und wenn du noch tiefer in die Pilgergemeinschaft eintauchen möchtest und dich persönlicher mit anderen Pilgern austauschen willst, dann ist unsere Jakobsweg-Premium-Community genau das Richtige für dich. Klingt das gut für dich? Dann gehe jetzt auf buencaminoclub.de und trage dich dort direkt ein. Du kannst, wie gesagt, alles downloaden, was dir wichtig ist. Starte am besten noch heute. Danke, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe und schöne Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.